Genau diesen Moment haben wir ja, ich sag mal, provoziert. Wir haben vorhin über Flugzeugmaterialien gesprochen. Was wir benutzt haben, ist Glasfaser. Und wir haben die Boards einmal nochmal mit Flugzeuglack lackieren lassen. Das heißt also, die haben dann so wirklich einen tiefen Lack drauf bekommen. Und die Dinger sehen natürlich krass aus. Und dann haben wir die alle eingepackt, haben Namen draufgeklebt auf die Taschen und sind mit den Kids nach Dänemark gefahren. Und die haben da das erste Mal ihre Boards ausgepackt, haben die so in die Hand genommen und standen dann vor diesen wirklich drei Schichten tiefen Klarlack lackierten Boards, noch kein Wachs drauf. Und das ist genau das, was Fabian gerade gesagt hat, genau der Moment ist, wo dann das ein oder andere Mitglied auch mal eine Träne verdrücken musste. Ne? Das war schon ein geiler Moment.
Jawohl, liebe Leute, willkommen zurück. Letzte Woche war ja so eine alternative Stammtisch-Crew hier am Start. Danke erstmal an Josh fürs spontane Einspringen. Fabian im Urlaub ist gerade. Heute freue ich mich auf jeden Fall, dass Fabi für einen Moment zurück ist. Heute mit so ein bisschen suboptimaler Soundqualität, weil live mit dem Handy aus Nazaré, dafür aber mit sehr guten Vibes wahrscheinlich vom Big Wave Spot. Fabi, herzlich willkommen zurück erstmal und erzähl mal ganz kurz, wie sieht's denn aus bei deiner Tour bisher?
Ja, hi. Ja, ich hoffe, ich höre mich nicht ganz so kacke an. Ich habe tatsächlich echt nur mein Handy mit, weil ich irgendwie so ein bisschen detoxe eigentlich. Hier ist mega geiler Vibe. Ich chill gerade direkt am Praia do Norte und wir haben einen fetten Swell und deswegen sind wir jetzt auch hierher gefahren, weil meine Freundin noch nie so Nazaré on Fire gesehen hat und ich mir dachte, komm, dann gucken wir uns das mal an. Also ich war ja schon ein paar Mal hier, aber tatsächlich ist heute sehr spektakulär, weil es war schon einer am Paddeln. Paddeln ist ja schon eher selten in Nazaré, aber ich bin ziemlich begeistert auf jeden Fall. Ich bin mega stoked.
Ja, klingt cool. Wir werden ja das Ganze, was deine ganze Tour so ein bisschen durchackern, dann im Dezember in einer gemütlichen Stammtischfolge. Von daher soll mir erstmal dieses kleine Mini-Update reichen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute wieder am Start bist. Ganz besonders, weil es ja heute auch schon irgendwo im weitesten Sinne um Surfboards und ums Shapen geht, also technische Fragen, da brauche ich dich also auf jeden Fall. Letzte Woche ausschweifender Stammtisch-Talk, heute wieder konkreter Surf-Topic. Zu Gast ist heute nämlich Robert vom super coolen Projekt Boards for Kids. Hallo Robert, herzlich willkommen.
Hallo zusammen.
Boards for Kids, ja, echt ein tolles Projekt, schon vor einer Weile mal auf Instagram entdeckt, ist ja in enger Zusammenarbeit mit dem Social Surf Club Hamburg, den ich auch schon eine ganze Weile verfolge und da kommt die Folge nächste Woche zu, mit deinem Kumpel Kim werden wir nächste Woche sprechen und detaillierter über den Social Surf Club sprechen. Auf jeden Fall heute mal so meine Einstiegsfrage. Ja, also ihr baut bzw. shaped mit Kindern deren eigene Surfboards und das Ganze in Zusammenarbeit auch mit Airbus. Normalerweise frage ich nun mit Sicherheit nicht zuallererst nach den kommerziellen Sponsoren von so einem Projekt. In eurem Fall finde ich aber super spannend, weil ich auch in eurem Imagefilm so schon gesehen habe, dass Airbus anscheinend eine relativ große Rolle spielt und nicht nur Geldgeber ist, sondern wirklich irgendwo maßgeblich ein Projektpartner ist. Und deshalb wollte ich heute einfach mal mit der Folge einleiten. Verbindet man ja jetzt nicht unbedingt einen Flugzeugbauer mit einem Surfbrett-Shaping, aber welche Rolle spielt Airbus da genau in dem Zusammenhang?
Also erstmal hast du wunderbar recherchiert und auf unseren Boards steht tatsächlich auch Airbus drauf. Also um zu erklären, wie der Zusammenhang ist, Airbus ist mein Arbeitgeber. Ich selbst bin festangestellter Mitarbeitender bei dem großen deutschen internationalen Flugzeughersteller Airbus. Und so kam auch die Connection zustande. Ne? Und wenn du fragst nach einem kommerziellen Hintergrund oder wie das eigentlich alles funktioniert, dann ist genau da bei Airbus der Dreh- und Angelpunkt. Ich selbst bin mit meiner Rolle bei Airbus, fühle ich mich auch verantwortlich, so ein bisschen das Thema Corporate Social Responsibility zu betreuen. Können wir nachher nochmal drauf einsteigen, was das so ist und warum das so wichtig ist. Das heißt, ich habe überlegt, wie ich dann persönlich als Robert dem Social Surf Club, über den ihr dann nächste Woche nochmal ein bisschen was hört, helfen kann. Ganz grob umrissen ist das ein Verein, der sich um traumatisierte oder sozial benachteiligte Kinder kümmert und mit denen zusammen surfen geht. Ich würde denen gern helfen. Ich selbst bin kein ausgebildeter Surflehrer, bin weder Physio noch Psychotherapeut, um wirklich therapeutisch mit den Kids arbeiten zu können. Deswegen habe ich gesagt, okay, wie kann ich denn da helfen? Und so kam mein Arbeitgeber ins Spiel. Ich habe gesagt, ich kann irgendwie verstehen, dass wir ein bisschen Kohle locker machen können und das vielleicht uns leichter fällt als in einer Privatperson, als Großkonzern. Und auf der anderen Seite haben wir einen Haufen Maschinen und einen Haufen Materialien vielleicht zur Verfügung, die wir sogar kombinieren können. Das heißt also, ich kann auf der einen Seite meinen Job und auf der anderen Seite eins meiner größten Leidenschaften zusammenbringen und da was Gutes draus machen. Mhm. So kamen wir zusammen. Also tatsächlich ein bisschen Kohle von Airbus, meine Arbeitszeit, ein paar Kollegen, die Bock hatten, mit anzupacken und einige Materialien sogar. Wir kommen später nochmal drauf, was von den Boards jetzt tatsächlich Flugzeugmaterialien sind. Kannst du gespannt sein.
Ja, super, super spannend auf jeden Fall. Fabi, das wird bestimmt für dich sehr interessant werden, auf jeden Fall, dass da materialtechnisch im Einsatz ist.
Ja, ich bin mega hyped, weil ich dachte mir gerade, ich bin ja auch immer Tendenz, der Lehmann nur über den Tellerrand rausschaut. Und ich benutze ja auch öfter mal aus dem Bootsbau und so weiter Materialien. Und ich dachte mir schon, dass da vielleicht eine Connection dann auch zu dem Flugzeugbau vielleicht da ist oder whatever. Und ich glaube, ich kann da sogar einiges lernen. Ich bin gespannt.
Ja, grundsätzlich haben wir das natürlich nicht ohne die Surfindustrie hinbekommen. Ne? Also man muss ganz klar dazu sagen, wir haben einige Partner, die man dann auch auf unseren Logos oder mit unseren Logos zusammen sieht, natürlich mit ins Boot holen müssen. Ne? Also wir haben keine Ahnung von Surfgeometrie. Das heißt, wir haben mit Canoa zusammen uns hingesetzt und haben gesagt, okay, wenn wir uns die Kids anschauen, welches ist denn der beste Shape, um mit den Kids gemeinsam ein Board zu bauen? Was ist also einfach zu bauen? Und was bringt den Kids am meisten? Ne? Also du brauchst keinen 10-Fußer Longboard zu bauen für ein 15-jähriges Mädchen. Und du brauchst auf der anderen Seite auch keinen 5-Fuß-Shortboard bauen für einen Jungen, der vielleicht das zweite oder dritte Mal in der Saison auf dem Board steht.
Mhm. Ja, macht Sinn, natürlich, klar. Wie kann ich es mir vorstellen? Du sagst, ihr nutzt Maschinen, ihr nutzt Ressourcen von Airbus. Es ist sogar ein Teil deiner Arbeitszeit, wenn ich es richtig verstanden habe, bei Airbus, was ja echt schon mal richtig nice klingt. Wer ist denn bei euch dann derjenige, der quasi irgendwo den Shaping-Hintergrund hat und das irgendwo so mit den Kindern in die Hände nimmt, die anleitet?
Also wir werden vielleicht dann in der nächsten Folge auch nochmal so ein bisschen den Hintergrund vom Social Surf Club anschauen. Aber da sind Menschen, die sich da sozial engagieren in dem Verein, die seit über 30 Jahren, seit über 40 Jahren surfen. Wir haben irgendwann mal angefangen mit einem Windsurf-Camp und sind so irgendwie mit dem Verein gewachsen. Und da gibt's jemanden dabei, Gonzo, der schon seit über 30 Jahren selber Surfboards baut und sich das sozusagen autodidaktisch beigebracht hat, hat auch eine eigene kleine Manufaktur irgendwann mal angefangen im Schlafzimmer seiner Mutter, hat er mir erzählt, und dann mit einem Fuchsschwanz angefangen, aus Blanks Frames auszuschneiden. Also der hat uns geholfen und hat gezeigt, wie es funktioniert, und natürlich geht das Ganze nicht ohne industrielle Unterstützung. Also wenn du dir anguckst und mal schaust, was denn Menschen bei Airbus gut können oder welche Maschinen man benutzen kann, hey, klar, eine 5-Achsen-Fräsmaschine kannst du super benutzen, um einen Rollercoaster, ich sag mal, Nose Rider Shape auf einen Blank draufzubringen. Das haben wir gemacht. Das heißt also, wir haben insgesamt 21 7-0er Nose Rider gebaut, die alle einen Standard Shape bekommen haben und die Kids dann individualisieren durften. Das heißt also, klar haben wir nicht wirklich einen Shape selber gebaut, sondern wir haben einen bestehenden Shape genutzt und haben so ein bisschen auch die Digitalisierung damit reingebracht, haben mit den Kids ein bisschen 3D-Modelle erklärt, wie das so funktioniert und was da der Hintergrund ist. Wir haben eine 5-Achsen-Fräsanlage denen mal gezeigt, wie die aussieht, und haben bei Viral Surf in Biarritz die Blanks shapen lassen.
Mhm. Ah, ihr habt die aber dann quasi... Ihr habt die nicht bei euch dann bei Airbus geshaped, sondern habt dann doch die, ich weiß gar nicht, ich glaube, die haben eine Akku-Shape-Surfboard-Fräse bei Viral. Ja, genau. Habt dann doch das bei denen fräsen lassen.
Genau, also den Pre-Shape haben wir direkt aus Biarritz bekommen und dann haben wir nur noch individualisiert. Ne? Wir haben Rails und Tails gemacht, wir haben die Nose nochmal ein bisschen ausgedünnt. Das heißt, das haben dann die Kids nochmal so ihr individuelles Board bauen können. Ja, genau. Also auch da immer mit professioneller Begleitung. Wir haben jetzt hier nicht angefangen und einen Airbus-Shape designt und den vielleicht noch sogar selbst appliziert hier. Sondern haben schon das genommen, was wir haben und was wir können. Ne?
Ja, ist ja ein guter Ansatz. Ne? Jetzt irgendwie die Kids, die vielleicht über den Social Surf Club oder so gerade mal ihre erste Schritt gemacht haben in die Richtung, braucht man ja wahrscheinlich auch nicht gleich damit konfrontieren, den kompletten Blank selber zu erstellen und was weiß ich was. Ne?
Dazu müssen wir sagen, wir haben es aber probiert, zumindest jeden Arbeitsschritt, der händisch notwendig ist, den Kids zu zeigen. Ne? Also wenn man sich die Fotos bei uns und Videos mal auf der Instagram-Seite von Boards for Kids mal anschaut. Wir haben wirklich angefangen beim Shape groß mit der Laubsäge, dann tatsächlich all das, was notwendig ist, inklusive Schleifen, inklusive Laminieren, inklusive all dem Kram, um den Kids zu zeigen, welche Arbeitsschritte notwendig sind, um das Board zu bauen. Das haben die alle einmal zumindest gesehen und durften selber mal an einem ich sag mal, Template arbeiten. Das heißt, auch die hatten einen Fuchsschwanz in der Hand und haben gesägt.
Das ist zudem das Geilste und das Schwierigste ever. Also ich muss sagen, das ist, finde ich, doch der magische Moment, auf den auch jeder Bock hat, da mit der Säge reinknallen in den Blank und gucken, was passiert.
Ja, da muss ich sagen, da hatten die Kids tatsächlich Respekt davor. Ne? Das war so denen so, dürfen die das wirklich, machen die das jetzt kaputt? Weil die haben auch immer, die haben ein ganz anderes Verständnis von Surfboards. Ne? Du musst ja verstehen, dass die Kids irgendwie, wenn die mal so 2, 3 Saisonen irgendwie auf einem Surfcamp mitgefahren sind, dann fahren die meistens zu, keine Ahnung, 80-85% auf den Quietschpappe-Türen rum. Und wenn sie dann mal ein Hardboard in der Hand haben, wird das tatsächlich vergöttert. Und das ist deren großes Heiligtum. Und dann sollen die in so ein Ding reinsägen. Da haben die schon echten Respekt davor. Und aus meiner Erfahrung oder aus dem, was wir in dem Projekt mitgeteilt haben, der geilste Moment, um darauf zu setzen, Fabi, ist, wenn die Kids ihr eigenes Board unterschreiben dürfen. Wenn die ein paar Figures draufschreiben und selber unterschreiben dürfen auf ihrem Blank, bevor es laminiert wird. Das feiern die richtig.
Ja, ey, aber ich kann es echt voll nachvollziehen. Ich glaube, bei mir sind mittlerweile die Tools halt irgendwie mein Fleisch und Blut übergangen. Aber als ich mein das erste Mal mit meiner, also ich habe mir einfach, ich habe auch so einen uralten Fuchsschwanz genommen und hatte halt so ein Billow mit Tabo-Hobel, das weiß ich noch. Als ich das erste Mal über den Blank gefahren bin, hatte ich erstens das Gefühl, ich habe viel zu viel weggenommen und einmal ich habe die Hälfte vom Board kaputt gemacht. Ja klar, wenn man dann fertig ist und dann am Ende seine Signature drauf gibt, dann ist halt das Ding auch fertig, dann langt man es nicht mehr an. Ne? Klar, ich kann es echt nachvollziehen. Das ist, glaube ich, auch echt schwer, weil es ist auch schwer, einfach einen geraden Cut zu machen und so weiter. Boah, ich stelle mir das als Kind gerade unfassbar vor.
Ja. Und dann so das komplett neue Level von Verantwortung, was da auf einmal kommt, ne? Das ist so, was wir durch den gesamten Prozess irgendwie gesehen haben. Also auch das ist ja eine coole Konstellation. Wir bringen da Menschen zusammen, die sonst eigentlich nie was miteinander zu tun hätten, ne? Auf der einen Seite haben wir unsere Airbus-Ingenieure, die Flugzeuge bauen und Flugzeuge berechnen. Und auf der anderen Seite Kids, die wirklich aus Umständen kommen, die mit dem Job von Airbus nicht wirklich was zu tun haben. Und dann da zu sehen, welches neue Level an Verantwortung die haben. Die haben das erste Mal in ihrem Leben, ziehen die Arbeitsschutzschuhe und eine Staubmaske auf, weil die wirklich handwerklich hardcore arbeiten und wir natürlich, naja, ich sag mal, Wert darauf legen, dass die Kids da so safe wie möglich sind und dann nicht so, also wir alle kennen Bilder von Shaping Bays, wo ich sag mal, so eine Absaugeeinrichtung vielleicht nicht ganz so 100% optimal aussieht, ne? Das,
da kann ich ein Lied davon singen. aber ich habe eine Frage, also ich habe quasi, also mal von vorne anzufangen, ich habe gesehen Poliola und ausschließlich Poliola.
Ja.
Und weil du dann meintest, ihr habt die Ingenieure mit einbezogen, habt ihr dann auch das Ganze mit herkömmlichen CAD-Programmen designt oder mit Shape 3D ganz, sage ich mal, ganz klassisch? Einfach nur Interesse halber, weil bei mir hat das ja angefangen. Ich habe ja das, also ich habe schon geshaped, bevor ich studiert habe, und dann habe ich Maschinenbau studiert Und dann hat's, dann habe ich gedacht, ich erfinde das Rad neu und zeichne in einem normalen CAD-Programm Surfboard. Und dann habe ich 2 Sekunden googelt und dann bin ich auf Shape 3D gestoßen und dachte mir, Alter, wie leicht kann das sein, wenn 3 Reglern ziehen und ich habe ein Surfboard fertig?
Ja, nee, also wir haben es tatsächlich ein bisschen kombiniert. Wir haben ein 3D-Modell, habe ich vorhin gesagt, vom lieben Thilo, schönen Gruß von hier, nach Biarritz von Thilo bekommen, der Geschäftsführer von Canoa Boards, der hat uns einen Shape zur Verfügung gestellt in einer 3D-Variante. Und wir haben die mal geladen in unseren Flugzeugbau 3D-Tools, ne? So eine Catia V4, Catia V5. Das sieht schon anders aus, wenn man dann anfängt und mal sich anguckt, wie so ein Shape da aussieht. Und dann mal zu überlegen, okay, was könnte man damit machen? Wie könnte man den verändern? Wir haben ein bisschen geschrumpft, wir haben ein bisschen kürzer gemacht. Wir haben einen 7.2er Shape bekommen und haben 7.0er draus gemacht. Und solche Sachen, ne? Einfach mal anzugucken, welches Tail man noch bauen könnte und so weiter. Um nicht nur eben das Surfboard-Design zu erklären, sondern eben auch Usage of Catia, ne? Also wie komplex so eine Tools wirklich sein können und dann natürlich auch mal ein Flugzeugmodell geladen und denen mal gezeigt, wie sowas aussieht, wo du bestimmte, ich sag mal, Complexity-Levels natürlich oben reinpacken kannst, ne?
Krass. Also ja. Vielleicht müsste man das auch mal ganz kurz erläutern, an warum ich das Thema erst angerissen habe. Also ich habe mein erstes Board eben in, also in Siemens NX designed. Und also ist ja das Pandor, sag ich mal, zu Catia. Wir haben halt Siemens damals gehabt im Studium. Und ja. Das ist halt so viel komplexer, wenn so eine Surfboard-Software, da zieht man ein paar Regler, dann geht man das 3D-Modell und dann hat man dieses Surfboard. Und in so einer Software muss man zuerst mal Formen zeichnen, da muss man erstmal eine Oberfläche aufspannen und dann kann man irgendwann einen Körper draus machen. Das ist so ein fucking langer Prozess und man muss mit 1000 Kurven arbeiten, die Kurven kombinieren, die Kurven zusammenfügen und die Kurven ändern sich ja die ganze Zeit. Und so eine scheiß Software für Surfboards, da macht man das wirklich in 2 Klicks, was man da eine Woche lang dran sitzt. Und deswegen hat mich das interessiert.
Ja, da muss man natürlich sagen, das ist, wie wir es genannt haben, auch nicht das echte Surfboard bauen, ne? Also jeder, der, ich sag mal, Menschen, die ohne 3D und ohne 3D-Fräse ein Surfboard bauen, werden jetzt natürlich sagen, ja, ihr kleinen Cheater, ey. Ganz ehrlich, ein Surfboard baut man maximal mit einer Schablone und dann gehst du los und das wird nicht priegefräst, sondern das mal aus dem Blank heraus und damit ganz viel Fingerspitzengefühl und ganz viel Emotionen wird das gemacht, ne? Also ich kann auch jeden verstehen, der das als richtiges Surfboard shapen versteht und das, was wir machen, so ein bisschen als cheaten. Aber wenn du mit den Kids 21 Boards bauen willst, dann musst du da ein bisschen ran.
Da muss ich dich kurz unterbrechen. Also das ist auf jeden Fall gar kein Cheaten, sondern ich finde, das ist einfach irgendwie State of the Art, was ihr da gemacht habt. Also ich finde eben, da wird so ein komischer Voodoo-Hokus-Pokus gemacht um diesen Surfboard-Bau. Ich habe da mit unserem lieben Heiko quatsche ich öfter drüber. Und es ist so ein komischer Voodoo-Zirkus. Ich bin ja auch im Skateboarding und es ist zum Beispiel, um ganz kurz auszuholen, die Skateboard-Rampenbauer machen so einen komischen Voodoo-Zirkus um ihren Rampenbau. Dabei macht es ein normaler Betonbauer aus der Kanalisation seit 1000 Jahren besser. Und genauso ist es halt im Surfboard-Bauen auch. Wie geil ist das, wenn ein Flugzeugbauer oder eine Flugzeugfirma Surfbretter baut? Die machen das doch seit 1000 Jahren um so viel besser.
Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Also wenn du nach Effizienz fragst, wenn du nach Genauigkeit fragst, vollkommen richtig. Kann aber auch jeden verstehen, der sagt, pass auf, das ist da gibt's auch noch mehr, und zwar Emotionen und Handarbeit. Also von daher 2 unterschiedliche Varianten, wahrscheinlich mit 2 unterschiedlichen Motivationen und 2 unterschiedlichen, ich sag mal, Zielsetzungen dahinter. Vollkommen fein. Und für unseren Zweck genau das Richtige.
Ich finde jetzt auch einfach mal, dass es, wenn du das jetzt das ganze Thema durchziehst mit, ich sag mal, unterprivilegierten Jugendlichen, die ja bei Airbus quasi in eine Art neue Welt reinkommen auch, ne, so aus ihrem Background, dann ist das ja auch eigentlich umso wertvoller, vielleicht, wenn sie dann so viel moderne Technik und so viel Know-how mitkriegen und so viel eine Idee kriegen, was eigentlich in solchen modernen Unternehmen da abgeht und was für Technik existiert, wie leicht es teilweise ist, Sachen zu machen und vielleicht auch eine Idee zu kriegen, hey, vielleicht kann ich das auch, wenn ich mich anstrenge, irgendwie da reinkommen und sowas. Das, denke ich, ist ja auch ein Mordsaspekt in diesem ganzen Projekt, dass es nicht nur um Surfen und ein Surfbrett geht, sondern einfach echt ja, viele lebensbereichernde Themen, die da irgendwo mitkriegen. Ne?
Definitiv, darum ging es uns ja auch, so ein bisschen Wissen auszutauschen und so ein bisschen Welten zusammenbringen, die sonst eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Ah, vollkommen richtig, da hast du richtig, Benni.
Ja, sau cool, wirklich voll schönes Projekt. Was kann man denn sagen, wie lange ist so ein Jugendlicher oder erstmal wie alt sind eure Teilnehmer so? Gibt's da irgendwie ein Mindestalter und ein Höchstalter?
Ja, wir haben dieses Projekt jetzt erstmal limitiert auf, ich sag mal, Jugendliche eher. Wir haben bei uns im Werk, wenn du auf das Werksgelände drauf möchtest, wo die Kids ja dann wirklich regelmäßig waren, haben wir Anforderungen, dass wir mindestens 14 Jahre alte Menschen bei uns haben, weil alles andere ist dann mit Eltern und dann Unterschrift von den Eltern, die dann jedes Mal mit dabei sein müssen, administrativ zu groß. Das heißt, wir haben mindestens 14 Jahre alt gehabt und haben dann letztendlich 11 Kids gehabt oder 11 Jugendliche in dem Kontext, die dann mit uns zusammen das gemacht haben.
Ja, das passt. Das kann ich mir vorstellen. Das ist ja so ein gewissen geistige Reife braucht man auch schon mal vielleicht erstmal, bevor man dann dabei Airbus rumläuft und da arbeitet. Ne? Das macht schon irgendwo Sinn.
Vor allem hat es auch was mit Commitment zu tun. Ne? Also wir haben ja das auch an mehr als einer Session gemacht. Du kannst dir vorstellen, wir haben mal die einzelnen Schritte einmal vorgeführt, haben dann mit den Kids diesen Schritt einmal gemacht. Und dann musst du ja im Background, also im Hintergrund, irgendwie mit 5, 6, 7 Leuten die 21 Boards da einmal durchprügeln durch den Prozess. Das heißt, wir waren tatsächlich öfter mit den Kids da und dann kommt natürlich so ein bisschen Kontinuität und Verlässlichkeit dazu. Und das kannst du, darfst du, musst du gar nicht von einem 9- oder 11-Jährigen erwarten, dass der mit einer Regelmäßigkeit da jeden Donnerstag irgendwie hinkommt. Ne?
Ja, voll auf jeden Fall. Kannst du so ganz grob sagen, wie lange dauert so ein Durchgang für einen Jugendlichen? Wie viele Sessions sind das?
Also wir haben... Ohne dass wir jemals Erfahrung vorher mit so einer Art von Projekt hatten, haben wir jetzt wirklich ohne Spaß, schnall dich an, ein Jahr lang gebraucht, um sowas wie Schulferien zu berücksichtigen, Weihnachtsferien zu berücksichtigen, zu gucken, wann wer wo Zeit hat. Kam es dann so, dass wir irgendwie einmal im Monat uns mit den Kids getroffen haben. Und dann hast du dazwischen natürlich immer wieder Phasen. Jetzt kannst du dir vorstellen, habe ich versucht, Mitarbeitende von Airbus zu motivieren, mit mir gemeinsam in der Werkstatt zu stehen und 21 Surfboards mit der Hand zu schleifen. Und das irgendwie nach jedem Arbeitsgang. Wir haben oben zwei, unten eine Lage geglazed. Wir haben nach den Lagen nochmal geschliffen. Wir haben angefangen zu pre-schleifen und haben sogar nochmal in die UV-Schutzlackierung unsere Boards gegeben. Also da war viel los, was das Schleifen angeht und das hat wirklich viel Zeit gebraucht. Und insgesamt, wie gesagt, haben wir eine Projektlaufzeit von einem Jahr, Aufwand ist natürlich viel, viel weniger.
Ja, aber auch umso geiler, wenn so ein Projekt dann halt auch lange dauert und die lernen auch dabei zu bleiben und immer wieder sich neu reinzudenken nach einer Weile. Das ist ja auch einfach, man kann gar nicht so viel, wie die dabei lernen einfach, ne, fürs Leben an so einem Projekt. Das ist echt... Ja, genial.
Also. Ja, und mega. Also auch der schöne Moment, was ich richtig gut fand, ist zu sehen, wenn die Kids wieder mal in die Werkstatt kommen, die Jugendlichen, sagen wir mal die Kids, ne? Da darfst du denen bloß nicht sagen. wenn die wieder mal in die Werkstatt kommen und dann ihr eigenes Board wiederfinden im Regal und dann erstmal in den Arm nehmen und sich wieder mit ihrem Board anfreunden. Das ist total geil. Ein schöner emotionaler Moment, wenn die da reinkommen und erstmal so ihr Board anfassen und nochmal umdrehen und nochmal in die Hand nehmen und ganz vorsichtig aus dem Regal raus. Total schön. Das ist ein wirklich schöner Moment.
Aber das kann ich einfach nur nachvollziehen. Also das ist mit Abstand einfach auch der geilste Moment ever, finde ich. Wenn man das halt mit seinen Händen irgendwie baut und das dann halt da auch dann irgendwie, ich weiß nicht, man steckt da emotional so drin. Ich habe ja, also ich surfe ja mittlerweile auch nur noch selber gebaute Bretter oder seit einer Weile eigentlich. Und das ist einfach dieser Moment, wenn man da in der Werkstatt ist und das Brett dann rausnimmt, und das Krasseste ist halt dann, wenn man es mit ans Wasser nimmt und damit am Strand läuft. Ich glaube, man nervt vielleicht andere Surfer damit, wenn man sich fühlt wie der krasseste Typ auf der Erde. Ja, auch echt, man ist so ein ganz komischer Typ am Wasser, wenn man so, aber das ist unfassbar. Also ich wäre voll gern bei dem Projekt dabei gewesen. Ey, wenn du mir das so erzählst, das ist so krass, ey. Ich will sowas auch machen.
Und dann stell dir vor, genau diesen Moment haben wir ja, ich sag mal, provoziert, ne? Also wir haben vorhin über Flugzeugmaterialien gesprochen, und was wir benutzt haben, ist Glasfaser aus der Flugzeugindustrie, und wir haben die Boards einmal nochmal mit Hochglanz mit Flugzeuglack lackieren lassen. Das heißt also, die haben einen UV-Schutz bekommen und der als Hochglanz drei Schichten, also wirklich einen tiefen Lack drauf bekommen, und die Dinger sehen natürlich krass aus, ne? Wenn du die aus der Tasche auspackst. Und dann haben wir die alle eingepackt, haben Namen draufgeklebt auf die Taschen und sind mit den Kids nach Dänemark gefahren, und die haben da das erste Mal ihre Boards ausgepackt, haben die so in die Hand genommen und standen dann vor diesem wirklich drei Schichten tiefen, klarlack lackierten Boards, noch kein Wachs drauf. Und das war natürlich der Moment, den wir provoziert haben, ne? Und das ist genau das, was Fabian gerade gesagt hat. Genau der Moment ist der, wo dann das ein oder andere Mitglied auch mal eine Träne verdrücken musste. Ne? Das war schon ein geiler Moment. Und dann so Finnen reinschrauben und so, da haben die natürlich richtig Bock drauf. Ne? Also inklusive mir ging es genauso.
Ich hab euch auf Instagram beobachtet, und ihr habt doch voll die kranken Wax-Jobs gemacht. Ich dachte mir so, also ich bin schon voll der Wachsfetischist. Alles, was ihr da veranstaltet habt, das war ja krank.
Ja, mega. Da haben die komplett von selbst gemacht. Ne? Also ich habe denen gesagt, hey, pass auf, das und das ist der Bereich, den ihr wachsen müsst. Guck mal, wo ihr steht. Und das könnt ihr machen. Und dann waren die Mädels da vorne mit dabei. Ne? Die hatten so richtig Bock und haben da die fettesten Muster drauf gemacht. Da hatten noch zwei Jungs dabei, die haben noch irgendwie angefangen, da männliche Geschlechtsteile auf das Board drauf zu machen. Das war auch sehr witzig. Total geil.
Kann ich mir gut vorstellen, sehr cool.
Also wir hatten auf jeden Fall richtig Spaß, ne? Um das in das Projekt reinzupacken. Wir sind da echt eine Clique von Leuten geworden, die richtig Spaß miteinander hatten, und in Dänemark dann beim Surfen in Klitmöller auch eine richtige gute Zeit hatten. Und da jetzt auch sowas wie eine kleine Surf-Community daraus entstanden ist. Wir haben so eine kleine WhatsApp-Gruppe, wo alle noch drinne sind, auch jetzt irgendwie noch 6 Wochen, nachdem wir gesurft sind, und da auch noch ausgetauscht wird, das und das, guck mal hier, wir waren letzte Woche wieder mal surfen, hier in St. Peter läuft eine Welle, wer kommt nochmal? Also es ist richtig, richtig cool, dass da was Nachhaltiges sogar daraus entstanden ist, anstatt nur die Boards, die jetzt irgendwo entweder an der Wand hängen oder mitgenommen werden, ne?
Saugeil, das ist ja genau das, was die brauchen, das, was jeder braucht, der mit dem Surfen anfängt. Erstmal eine Crew, ne? Ich freue mich so mega über unsere Podcast-Community mittlerweile, die jetzt auch mit WhatsApp-Gruppe im Moment läuft, dass ich endlich mal Leute habe, mit denen man sowas machen kann. Und wenn man das als Jugendlicher dann auf dem Wege, dass man schon die Boards zusammengebaut hat und so, das schweißt ja richtig zusammen. Also richtig, richtig cool, ja.
Ja. Ich würde voll gerne mal nochmal einen Schritt zurückrudern, weil wir jetzt gerade vorhin schon ganz kurz bei den Materialien waren. Du hast von diesem krassen Lack erzählt, und da dachte ich irgendwie direkt, weil Laminieren war mein größter Struggle meines Lebens, muss ich sagen. Also mittlerweile bin ich, glaube ich, ein ganz guter Laminierer, aber ich habe bestimmt 10 Bretter versaut, bis ich da jetzt richtig behaupten konnte, ich kann's. Naja. Wenn ihr mit Lacken arbeitet, habt ihr dann mit PU, Polyester oder mit Epoxy gearbeitet, Harz?
Als Polyester.
Dachte ich mir.
Also wir haben Polyester-Harz genommen, und zwar einen richtig guten, den wir auch zur Verfügung gestellt bekommen haben. Auch hier nochmal Shoutout an unsere Sponsoren und an unsere Partner, mit denen wir das zusammen gemacht haben. 3D Strong hat uns da unterstützt. Das Kohlefaser-Kompetenzzentrum in Stade hat uns da unterstützt. Die haben uns alle Materialien zur Verfügung gestellt. Mega geil. Und dann haben wir gesagt, pass auf, da ist kein UV-Schutz drin. Was machen wir jetzt mit dem UV-Schutz? Und dann haben wir gesagt, könnte man jetzt irgendwie noch einen bunten Lack da drauf machen? Haben auch kurz überlegt, ob wir da irgendwelche Standard-Lacke nochmal drauf bauen. Dann haben wir gedacht, nee, Weil uns ist ja auch schon wichtig, also wenn du die Poliola-Kerne kennst, die haben ja so ein bisschen da diesen, ich sag mal, 15 Jahre alten Bauschaumfarbe, so sehen die ja aus. So das recycelte Material, die haben schon so einen Eyecatcher. Und dann haben wir gesagt, wenn wir da auch noch dann einen Klarlack drauf machen, dann sieht das bestimmt richtig geil aus. Und das haben wir dann gemacht. Das heißt, also einfach nur einen einfachen Klarlack da drauf gemacht. Wir haben mal überlegt, ob matt oder wirklich Hochglanz. Und haben dann gesagt, nee, wenn, dann machen wir Hochglanz, weil ein mattes Flugzeug gibt's nicht. Also Hochglanz, richtig schön Tiefe reingebracht in den Lack und dann können die Dinger los. Eyecatcher am Strand auf jeden Fall.
Ja, das ist sehr geil. Ja, das ist halt so ein Problem, wenn man dann quasi Harze aus, sag ich mal, aus der normalen Industrie nimmt, dass die halt dann oft nicht UV-stabilisiert sind. Wobei bei Poliola wäre es ja quasi eh scheißegal. Aber ich muss eigentlich, bin mega der zwiegespaltene Typ mit Poliola. Also ich habe da echt so gute und schlechte Erfahrungen. Deswegen fand ich es interessant, dass ihr das mit Poliola gemacht habt.
Ja. Also die haben von Anfang an gesagt, sie würden uns gerne die Blanks zur Verfügung stellen für einen Schnapperpreis. Also das heißt, also auch die in der Surfindustrie, die ich angesprochen habe, waren einer unserer Partner, mit denen wir das gemeinsam gemacht haben. Das heißt also, die haben uns die Blanks wirklich für einen richtig schmalen Taler zur Verfügung gestellt. Und uns war wichtig, ein recycelbares oder recyceltes Produkt zu haben. Ne? Wir haben gesagt, okay, irgendwie so ein US-Blank oder so aus diesem wirklich, wirklich doll weißen Zeug kann irgendwie jeder benutzen. Das sieht auch aus wie so ein Talk nachher. Wir haben gesagt, wir wollen mal wirklich reingucken und mal anschauen, ob es eine Alternative zu was Neuem gibt und sind so auf Poliola gekommen. Die hatten Bock drauf und wie gesagt, haben uns einen Schnäppchenpreis zur Verfügung gestellt und dann haben wir das mit denen zusammen gemacht. Und natürlich, wenn du die Connection einmal kennst, ne, Poliola sitzt auch in Biarritz, Jakob ist ein feiner Typ, dann hast du da hinten dran Viral Surf, das sind auch Leute, die auch in Biarritz sitzen, man kennt sich untereinander, dann hast du Thilo, der von Canoa Surfboards noch dazu kam, auch in Biarritz, dann Sebastian von Sievefins hat sich auch noch bereit erklärt, uns zu unterstützen. Und so entsteht da so ein geiles Netzwerk von Menschen, die da Bock haben, was Soziales zu machen und vielleicht auch ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich und auf das Thema zu bringen. Und so sind wir da eine ganz coole Gang geworden und haben das neulich in Biarritz auch gut gefeiert.
Ja, finde ich auch mega wichtig, dass man da gerade bei den Jugendlichen, die vielleicht erstmal so nicht unbedingt vom Elternhaus so diesen Nachhaltigkeitscharakter vorgelebt bekommen, ist ja wahrscheinlich, muss man wahrscheinlich leider so sagen, dass es hier bei den Haushalten dann auch weniger ein Thema ist, allein schon vom finanziellen Background her, ne, dass man denen dann auch irgendwo das Thema nahebringt. Ne? Und ich meine, du hast ja jetzt einige Marken genannt, die Sea-Fins machen ja auch sehr nachhaltige Finnen, ne, mit recycelte Poliola. Und ja, Canoa ist ja, glaube ich, auch recht bekannt für ihren nachhaltigen Materialien schon so weit wie möglich, ne, mit auch im Softboard-Bereich und sowas. Von daher total stimmig auf jeden Fall. Und ja, wichtig, dass man diese Sachen halt mitdenkt, auch in dem Zusammenhang.
Ja, und wir haben halt mit Absicht gesagt, wir wollen jetzt nicht irgendwas von weit weg importieren, wollen da jetzt nicht irgendwie nochmal einen Cent sparen oder sowas, um dann, keine Ahnung, irgendwas aus Taiwan oder so zu importieren. Da haben wir gesagt, unterstützen wir lieber lokal so ein bisschen, du hast es gerade gesagt, ne? Steve kam auch zu uns und hat uns gezeigt, wie Plastikspritzguss funktioniert, wie man aus gesammelten Flaschendeckeln eine eigene Finne pressen kann und so. Das ist schon geil, ne? Also das auch da wieder der Lerneffekt und der Nachhaltigkeitsgedanke da zusammenzubringen, war es auf jeden Fall wert.
Sehr cool, ja, schön.
Ja.
Noch technische Materialfragen, Fabi?
Ja, ich habe noch eine Frage zur Faser. Tatsächlich, ich habe noch eine Frage zur Faser. Dann bin ich fertig mit meinen Materialgenörden.
Naja, damit.
Habt ihr vorhandene Fasern genommen, die ihr bei Airbus dann hattet? Oder was habt ihr da verwendet?
Ja, genau. Also wir haben dasselbe Material genommen, was wir an Glasfasern, also wir haben jetzt keine Kohlefaser genommen, sondern Glasfaser, was wir für unsere Glasfaserbauteile auch benutzen. Das heißt also, auch hier haben wir luftfahrtzertifiziertes Material genutzt, um Surfboards zu bauen. Das heißt, ja, wenn man es mit Humor nehmen könnte, würde man sagen, unsere Surfboards sind zertifizierbar.
Ja, aber ich muss sagen, also ich experimentiere, also ich ich habe bis jetzt kein Board zweimal gleich gebaut und ich experimentiere mega viel mit Materialien und habe ja auch schon aus dem Luftfahrbereich, aus dem Bootsbaubereich. Ich arbeite ja auch viel mit so Kevlar-Carbon-Geschichten und gerade eben mit ein paar neuen Sachen, die ich noch nicht so rauspalabern will. Und das ist schon eine wichtige Sache. Deswegen hat es mich jetzt interessiert, einfach, ob ihr das jetzt einfach auch gemacht habt, dass ihr sagt, okay, wir nehmen da was aus der Luftfahrt. Weil ich habe einfach mega viel Probleme mit Glasfaser, muss ich sagen, mit meinen Versuchen. Also ich habe anfangs immer mit den ganz Standard-Hexcel-Matten geglasst, die man halt, also die ist einfach der Klassiker aus Australien, die sind super. Und mittlerweile mache ich da öfter Ausflüge und ich muss sagen, ich habe mega Struggles. Ich habe, seitdem ich da rumexperimentiere, mega viel Probleme mit Pressure-Dings. Ich habe mega viel Probleme mit irgendwelchen Cracks, Rissen. Oder zum Beispiel, ich habe jetzt ein Board dabei, das habe ich ganz vogelwild mal laminiert. Da habe ich jetzt wirklich mal Sachen aus dem Kommerz genommen. Da habe ich quasi einfach Epoxy aus dem Holzbaubereich genommen, das einen ganz guten Druck, eine Druckbelastung hatte. Und hat dann quasi auch ganz kommerzielle Glasfaser genommen. Das ist crazy, da habe ich nur Pressure-Dings. Jeden Take-Off sehe ich auf dem Brett. Und deswegen fand ich es hochinteressant, was ihr da, wie ihr das jetzt vorgegangen seid und vielleicht auch wie jetzt die Erfahrungen sind. Also nach den, jetzt die Boards wurden jetzt ein paar Mal irgendwie gesurft oder so. Ist alles stabil, ist alles geil, alles gut?
Ja, also zwei Aspekte dazu. Das erste ist natürlich, musst du verstehen, dass das natürlich immer eine Kombination ist. Ne? Also das, auch das haben wir den Kids irgendwie mal versucht beizubringen, wie Glasfaser, Harz und Härter eigentlich zusammenspielen und erst dann daraus ein Produkt wird, was man wirklich benutzen kann. Keins der einzelnen Aspekte ist irgendwie ausschlaggebend dafür, sondern die Kombination aus allen. Ne? Wie gehört das zusammen? Von daher, also Langzeittests gibt es noch nicht. Wir waren, wie gesagt, einmal für ein verlängertes Wochenende surfen mit natürlich 10 bis 12 Sessions insgesamt. Alle Boards haben überlebt. Es ist keins offen, es ist keins gebrochen, es ist keins irgendwie kaputt gegangen. Die Dinger machen richtig Sinn. Ne? Also natürlich sind es jetzt auch keine Shredder, keine Hacker dabei, sondern wir sind halt mit einem Rollercoaster auch einen Rollercoaster gefahren. Ne? Wenn du dann da, keine Ahnung, so eine 1,50 Meter, 2 Meter Welle ganz easy peasy mal runterfährst, passieren natürlich andere Dinge mit so einem Board, als wenn du da wirklich hacken würdest. Von daher bin ich mal gespannt, was so passiert, wenn die Kids, die ein paar Mal mitgenommen haben, mal ein bisschen was Größeres auch fahren und vielleicht noch mal ein bisschen eine andere Erfahrung gemacht haben, wenn sie die mal einmal ins Flugzeug mitgenommen haben oder sowas, die Boards. Mal gucken, wie es dann aussieht und wie viele Reparaturanfragen ich dann so bekomme. Robert, kannst du nochmal vorbeikommen? Hast du nochmal ein Reparatur-Badge irgendwo und können wir nochmal gucken, ob wir da, also sich den Finnenkasten nochmal rausbauen, weil ausgerissen oder so. Mal gucken, was passiert. Garantie habe ich nicht mitgegeben. Ich habe gesagt, ihr habt das selber gebaut. Fertig ist die Laube.
Geil. Nee, finde ich Hammer. Ich würde richtig mal interessieren, was ihr da für Glasfasermatten nehmt. Vielleicht kannst du mir ja privat mal, das würde mich echt mal interessieren, was da im Flugzeugbereich. Da bin ich echt nämlich auch mega interessiert, weil ich da eigentlich gerade einfach ein bisschen fortbilden will, weil ich halt ja auch aus dem Maschinenbaubereich komme und ich habe ja gerade so ganze Verklebungs- und so weiter Geschichte habe ich ja da in meinem Studium auch gelernt und versuche da ja auch das alles abzuwenden, deswegen.
Nee, kann ich dir gerne zukommen lassen, all die Setups und Materialeigenschaften kann ich dir zur Verfügung stellen. Allen anderen, wenn es spannend ist auch, da sind keine R&T-Geheimnisse dabei.
Geil, nee.
Wir haben natürlich auch so ein bisschen überlegt, ob wir da irgendwie so ein Kohlefaser-Ding draus machen, ob wir die Boards vielleicht sogar mit Kohlefaser bauen wollen und was wir da so irgendwie noch anstellen können. Aber da haben wir gesagt, pass auf, dann noch irgendwie anzufangen, Vakuum zu ziehen, zu backen oder sonst irgendwas, das war uns dann zu anstrengend. Da haben wir gesagt, pass auf, wir machen es erstmal oldschool und gucken mal, wie wir das machen können. Vielleicht in einer weiteren Zukunft könnte man dann mit recycelten Fasern sogar noch arbeiten und mal gucken, was man mit recycelten Kohlefaserfasern da noch machen kann, ob man da noch was bauen kann. Da bin ich mal gespannt, was da so noch passieren kann.
Ja, geil.
Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Also ich stelle auch immer wieder fest, gerade wenn so ein Thema hier auch im Podcast aufkommt oder vor allen Dingen auch, wenn Fabi mir immer privat einfach irgendwie Fotos und kurze Videotakes von seinen aktuellen Shaping-Progress schickt. Ich muss unbedingt mal mit dir dann auch irgendwann ein Board shapen, Fabi. Ich habe da auch noch keine Erfahrung drin. Und es ist immer so ein Leuchten in euren Stimmen, wenn die entsprechenden Leute darüber reden. Also ich glaube jetzt wirklich, auch würde auch mittlerweile sagen, dass jeder Surfer in irgendwie mal ein eigenes Board irgendwie versuchen sollte zu bauen. Das ist bestimmt was einem voranbringt.
Du beschäftigst dich halt viel intensiver auch mit dem, was da dahinter ist, ne? Also wie die Geometrie eigentlich von so einem Board funktioniert und wie funktioniert die Welle dazu. Das heißt, du kannst sogar für dein Surfen da noch mehr mitnehmen. Wenn du dich über ein Positioning von Finnen unterhältst oder dich damit beschäftigst, dann beschäftigst du dich auch gleich mit deinem eigenen Surfen. Das ist mal ganz cool.
Ja, voll.
Es kann auch dein eigenes Surfen einfach weiterbringen, muss ich sagen. Also man kann halt einfach sich auch seinen eigenen Style bauen, sag ich mal, oder seinen eigenen Style produzieren. Das ist ja das, wo ich quasi raus will oder raus bin. Also, oder ich glaube, ich bin einfach mittlerweile so weit, dass ich mir einen komplett eigenen Style erarbeitet habe. Aber das hat halt nur funktioniert, indem ich halt mir Gedanken gemacht habe, wo will ich hin, und habe das Board dafür gebaut und experimentiert. Und das ist ja auch das Schöne. Und deswegen finde ich es geil, dass ihr quasi Kids diese Möglichkeit bietet, da schon den, sag ich mal, rein zum Schnuppern, das ist unfassbar. Also hätte ich die Möglichkeit gehabt, als Kind sowas zum Erlernen und in so ein Handwerk reinzuschauen, das ist krass. Also ich finde, das ist ein super tolles Projekt oder Aktion oder wie man es auch immer nennen darf.
Ja, vielen Dank dafür.
Da vielleicht nochmal die Frage, was ist denn so so Aufnahmevoraussetzung, sage ich mal, weil kann man das irgendwie so messen? Wie, was muss vorliegen an Umständen, damit man da mitmachen darf als Jugendlicher?
Also, das ist schwer, ne? Klingt jetzt so ein bisschen nach Checkliste. Es gibt tatsächlich keine Checkliste. Es gibt keine, pass auf, das Bruttogehalt deiner Eltern darf nicht mehr wie das und das sein und du musst mindestens mal 2 Jahre lang in der Therapie gewesen sein, überhaupt nicht. Mhm. Da versucht der Verein, da werdet ihr ein bisschen was noch über den Verein und die Arbeit von dem Verein hören, der Verein schon richtig gut, auch die Diversity zu leben, ne? Also du hast auch hier Rich Kids dabei, die einfach von ihren Eltern irgendwie nicht so richtig geil geliebt wurden. Und auf der anderen Seite auch Menschen, die Krieg erfahren haben, ne? Also auch da die Diversität ist riesengroß. Was der Verein macht, ist wirklich eine Bewerbungsphase, ne? Das heißt also, wenn die in den Camp fahren, dann fahren die mal 2 Wochen nach Dänemark oder fahren mal 2 Wochen nach Teneriffa mit den Kids und dann gibt es da eine Bewerbungsphase dafür. Dann kannst du dich da bewerben, da mitzufahren als Kind oder dich für dein Kind da sozusagen bewerben.
Ah ja.
Ich habe tatsächlich schon mal eins der Camps durch Zufall getroffen in Dänemark und es war richtig sweet und idyllisch aus. Ja, dieses Jahr sogar. Da war irgendwie wenig Swell und da saßen die immer so voll entspannt am Strand und haben irgendwie so coole Action zusammen gemacht und sind dann auch mal einfach so mit den Boards und so rauspaddeln und wir saßen so dran und dachten so, ach wie sweet irgendwie, es war richtig schön, das Ding.
So. Ja, nice. Ja, genau, das sind die, wie gesagt, wie der Verein versucht, das so fair wie möglich zu machen, um da allen Kids unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichster Zugehörigkeit auch die guten Chancen da zu geben. Und aus den Kids, die sich da sowieso engagieren, sind dann die Kinder, die Jugendlichen auch zu uns in das Projekt gekommen, ne? Das heißt also, die Kids, die bei uns dann ein Board gebaut haben, haben auch schon mindestens einmal an so einem Surfcamp teilgenommen. Das heißt, die wissen zumindest auch, wie Surfen funktioniert und ob und wie die benutzt werden können, die Boards, ne? Das ist jetzt nicht, dass sie so random irgendwie ausgesucht werden und eigentlich gar nichts mit dem Surfen zu tun haben, sondern die sind dann zumindest engagiert auf jeden Fall.
Ja, super. Bevor wir dann jetzt schon zu weit in den Social Surf Club abdriften, würde ich fast auch sagen, dass ich dann jetzt gar nicht viel weiter nachhake. So ein paar Fragen habe ich ja noch, die kriegt der Kim dann voraussichtlich in der nächsten Woche oder übernächsten Woche serviert.
Ja, genau. Daran erkennt man den Profi in der Moderation. Einen schönen Cliffhanger hat er gebaut.
Jawohl, man lernt mit der Zeit. Ja, auch im Werbeblock geht's heute um handgefertigte Boards. Zweierlei sogar. Einmal bist du natürlich wieder herzlichst eingeladen, dich bei Fabi zu melden. Wenn du auch selber ein Board shapen möchtest oder ein handgeshaptes Board besitzen möchtest. Mit seiner kleinen, aber feinen Marke Time Machine steht er da gerne zur Seite, berät dich und ist natürlich für alle Wünsche und alle Anregungen offen, wenn es um dein eigenes Board geht. Meld dich einfach bei ihnen, seine Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Handgefertigte Boards der anderen Art gibt es bei Costa Boards. Auf einem Balance Board kann man nämlich hervorragend das Surfen trainieren, wenn man gerade nicht am Meer und in der Welle ist, sondern einfach zu Hause auf dem Wohnzimmerboden, im Garten, auf der Terrasse, auf dem Balkon, na, wo auch immer. Und im letzten Stammtisch mit Costa habe ich auch einen besonderen Rabattcode noch offen, der noch diese Woche läuft. Und zwar erhältst du 30 Euro Rabatt auf dein Costa Board mit dem Rabattcode SurfPodcast. Findest du auch nochmal in den Shownotes zusammengefasst. Ich habe selber ein Board von Costa zu Hause und nehme es mittlerweile wirklich sehr gern. Es ist super wendig, super gut für Tricks und für alles mögliche Üben. Ich taste mich da langsam ran gerade, weil nochmal wieder macht auf jeden Fall echt Laune und hält einen Board-Feeling. Mit der Wahrnehmung dieses Rabattcodes unterstützt du außerdem uns im Podcast. Wir erhalten eine kleine Provision. Dann natürlich auch wieder der Hinweis, besucht Markus von Freaks of Fashion auf seiner Webseite freaksoffashion.com oder seinem Instagram-Account. Er hat auch diesmal wieder das Titelbild designt. Vielen Dank, Markus, für deine Unterstützung. Immer schöne Sachen. Schaut mal vorbei. Alles auch in den Shownotes verlinkt. Ebenfalls in den Shownotes jetzt endlich auch der Link zu der Umfrage. Ein Name für den Surfer-Dude und das Surfer-Girl. Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich anscheinend vergessen habe, das in den Shownotes unterzubringen, zumindest in der letzten Folge. Ja, dumme Sache. Habe ich jetzt nachgeholt. Schaut doch gerne nochmal rein. Viele lustige Namen, Kombinationen, die da zur Auswahl stehen, damit die beiden auch endlich im Outro sich gegenseitig ansprechen können und sich nicht immer mit irgendwelchen komischen Pseudonymen bezeichnen müssen. Schaut da gerne auch nochmal in die Shownotes rein, da findet ihr den Link. Ich freue mich über jeden, der abstimmt. So, und weiter geht's. Was mich natürlich, was mich vor allen Dingen auch in der ganzen Zeit meines Podcasts immer interessiert hat und auch jetzt noch tut, wie ist denn dein Hintergrund überhaupt? Wie bist du zum Surfen gekommen? Was war so dein Anfangsspot?
Ich weiß gar nicht, ob es eine klassische Story ist, aber ich habe wirklich erst mit meinem 40. Geburtstag angefangen zu surfen. Also ich bin jetzt 45 Jahre alt, ich habe mit 40 Jahren angefangen und zwar habe ich damals einen etwas längeren, ich war 3 Monate in den USA unterwegs, habe einen etwas längeren Aufenthalt auf Hawaii gehabt und bin dort an meinem 40. Geburtstag, hatte ich auf meiner Bucketlist zu stehen, Achtung, jetzt wird's speziell, hatte ich auf meiner Bucketlist, ich wollte an meinem 40. Geburtstag nackt surfen. Und rate, wer es gemacht hat. Das heißt, ich hatte wirklich so 3-4 Tage vor meinem Geburtstag wirklich intensives One-to-One-Coaching mit einem Surflehrer auf Hawaii, war damals auf Maui, und habe dann an meinem 40. Geburtstag zu meinem Surflehrer gesagt, kannst du mal wieder meine Badehose festhalten, und bin nackt gesurft. Bevor einer fragt, es gibt keine Fotos oder Videos davon.
Ja, sehr schön, sehr schön. Das ist mal wirklich ein sehr spezielles Vorhaben. Da interessant.
Ja, und wie gesagt, dann ging es ja los. Ne? Dann kommst du irgendwie aus Hawaii zurück und denkst so, alles klar, okay, die einzige Möglichkeit zu surfen wäre ja, dich irgendwie dick einzupacken und nach Portugal zu fahren. Wenn du dich mit dem ganzen Thema vorher gar nicht beschäftigt hast, ist das so deine einzige Perspektive, die du hast, oder jedes Jahr in den Urlaub zu fahren. Und dann ging eins zum anderen. Du fängst an, ein bisschen zu recherchieren, kommst dann auf die Spots in Deutschland und so in Europa zumindestens. Und ja, wie gesagt, jetzt vor vier Wochen bin ich mal wieder von einer 7000 Kilometer Bulli-Tour zurückgekommen, auf der ich von Belgien bis nach Spanien versucht habe, alles zu surfen, was geht.
Ja, super schön, sehr cool. Das klingt auch nach einer guten Startaktion auf jeden Fall.
Also auf jeden Fall Surf Newbie noch mit 5 Jahren Erfahrung und ich bin klassischer Longboard-Surfer. Ne? Hab angefangen mit einem 8-0er, fahre mittlerweile einen 9-6er, habe davon so 1-2 gute Boards abgegriffen, die ich wirklich liebe. Und Bin immer noch der Meinung, ich bin zu groß und zu schwer fürs Shortboard-Fahren. Ich weiß, es ist eine Ausrede, aber die gefällt mir.
Ich surfe auch gerne Longboard von dem her. Ja.
Es sieht einfach ästhetischer aus, wenn so ein dicker Mann wie ich Longboard fährt, anstatt Shortboarden.
Fabi, du warst eben kurz rausgekracht aus dem Stream, deshalb Frage an dich. Bist du schon mal splitternackt gesurft?
Ja, aber das reibt.
Ja, Pop-up ist nicht so geil.
Es reibt übel.
Die Story dazu kannst du dir dann in der Originalfassung, wenn sie fertig ist, anhören, weil du gerade eben kurz draußen warst.
Ja, mich wird's auch wieder gleich hauen, weil das Ding ist, den Stream, den speichert's hier die ganze Zeit auf meinem Handy und lädt's, glaube ich, von meinem Handy hoch wegen der App. Und gerade eben ging mein Speicher voll einfach. Ich habe aber so viel Gigabyte frei und deswegen hat's mich gekickt und mich wird's jede Sekunde wieder kicken. Ich glaube, ich verabschiede mich einfach an der Stelle. Und dann könnt ihr noch weiter quatschen und ich hoffe, das passt für euch.
Klar, technische Details klar. Machen wir nachher und packen in die Shownotes, für die es interessiert.
Genau, perfekt. Ja, also Fabi, dann viel Spaß in Nazaré erstmal noch.
Danke, euch noch viel Spaß und war schön.
Und ja, bis dann, mein Lieber.
Ciao.
Ciao. So, ja, auch mal was Neues auf jeden Fall. Dann führen wir das kurz zu Ende, Robert. Wir sind ja eigentlich auch schon gut durchgekommen, soweit. Tatsächlich schade, dass er jetzt raus ist, weil ich habe hier noch einen Link eigentlich. Ich habe gerade im Vorgespräch schon gehört, dass du in Nizza lebst. Und tatsächlich war Fabi kürzlich im Surf-Caravan-Trip von unserer kleinen Community aus mit seinem Kumpel Jonas in Nizza zum Surfen oder in der Gegend am Mittelmeer. Hast du da Erfahrungen in deinem Homespot quasi oder bist du dir bewusst, dass es da gut, ab und zu gut funktioniert anscheinend?
Also ich kann die Frage muss ich zweigeteilt beantworten. Erstens, ich lebe gar nicht in Nizza, in der Nähe von Nizza, das verwechselst du mit Kim. Kim lebt in der Nähe von Nizza.
Ah, okay. Ei, oh ja, alles klar.
Ich weiß nicht, ob du das jetzt dahin schneiden willst. Allerdings gibt es natürlich schon den einen oder anderen Spot, den ich mit Kim auch mal anfahre. War jetzt erst tatsächlich vor 2 Wochen am Wochenende mal für einen Wochenende da, um da mal ins Wasser zu springen. Das heißt also auch Mittelmeer kann man surfen. Ne? Also du hast da zwischen Nizza und Italien die Küste. Da sind einige schöne Buchten dabei, die einen schönen Windswell haben. Und das Geile ist halt, da ist halt nicht so viel los. Ne? Das Line-Up ist meistens sehr, sehr übersichtlich. Es gibt eine kleine, feine Surf-Community, aber halt nicht so ein überfülltes Line-Up, wie du, was weiß ich, keine Ahnung, in Biarritz oder sowas haben könntest. Ne?
Ja, ja. Nee, super. Ich lasse das so drin. Das ist ein Zeichen meiner Verwirrung als Surf-Podcaster. Und mit Fabi zusammen werde ich dann in den Kim einfach nächste Woche auch nochmal drauf ansprechen.
Ja, und kannst ihm einen schönen Gruß bestellen, wenn ich ihn nicht vorher erreiche. Der soll die geheimen Spots bitte nicht verraten.
Nee, macht er nicht, keine Sorge. Er ist da strikt.
Da fahren wir zusammen hin, dann können wir mal zusammen Surf haben. Genau.
Absolut. Ja, eine Frage hätte ich noch so auch aufs Projekt gezogen. Ich sag mal, unser Sport Wellenreiten wächst ja in mitteleuropäischen Landlocked-Ländern auch wirklich rasant an, ne? Und Projekte wie deins sind da ja auch ein super guter Beleg für und so der beste Beleg eigentlich, was alles möglich ist. Profibereich wächst aber dabei ja auch ganz stark an, was natürlich auch cool ist. Wir haben immer hier ich hatte mit Fabi da mal eine Diskussion drüber und wir fragen das jetzt unsere Gäste immer gerne mal, was bedeutet für dich selber Surfen eigentlich? Du hast gesagt, du bist auch noch nicht so lange dabei im Sport. Fabi ist schon teils sehr kompetitiv unterwegs, auch von seiner Profi-Skater-Vergangenheit. Ich bin so wirklich rein intrinsisch unterwegs, würde ich sagen, und muss mich mit niemandem messen dabei. Wie steht's bei dir? Wie siehst du die beiden Bereiche so?
Das resoniert total, ne? Also ich bin als ehemaliger Hochleistungssportler in der Leichtathletik natürlich Competition absolut gewöhnt.
Okay.
Und für mich ist das genau das Gegenteil. Ne? Also ein gutes Beispiel, wenn ich gefragt werde, was dann meine Motivation beim Surfen ist, ist wirklich die Situation, wenn du rauspaddelst, bist alleine hinterm Line-Up und sitzt da einfach nur 1,5 Stunden hinterm Line-Up im Wasser und kannst eine Runde meditieren.
Ja.
Das ist wirklich so meine Verbundenheit zum Meer. Also wenn man mich kennt, weiß man auch, dass meine größte Leidenschaft auch der Ozean selber ist mit allem, was dazugehört, dann die Kraft von dem Meer einfach mitzunehmen und sich da hinzugeben, ist genau das, warum ich diesen Sport so sehr liebe. Ich sehe mich da gar nicht im Mittelpunkt, sondern wirklich das Meer.
Ja,
also,
sehr cool.
Wenn überhaupt, dann intrinsisch keine Competition. Ich habe hier keinen Bock, irgendwie den Schönheitswettbewerb oder den nächsten 180 zu fahren. Ja. Gar nicht meine Motivation.
Ja, sehr cool. Da freue ich mich, dass ich dir die Frage noch gestellt habe, weil gerade wenn du sagst, du hast eigentlich so einen Hintergrund im Leichtathletik, im Sport, dann ist es ja umso spannender, dass es im Surfen komplett anders sieht. Und kann ich super nachvollziehen. So ähnlich, ich hab so einen Hintergrund nicht, aber ich kann es gut nachvollziehen, dass man das dann auch komplett absplittet voneinander, die beiden Sachen. Ja. Schön.
Ja,
So quasi die letzte Frage, vorletzte Frage. wie sieht's denn mit stehenden Wellen aus? Gerade in Hamburg soll ja jetzt auch eine stehende Welle als Pumpenwelle entstehen. Wenn das soweit der Fall ist und das existiert, shaped da dann auch Riverboards mit den Kids? Habt ihr da auch irgendwo schon Planungen hin? Oder ist das überhaupt schon ein Thema für die oder für euch?
Im Social Surf Club. Ja, das ist leider genau das Thema, was ich mit stehenden Wellen habe, ist, dass da jemand Geld mit verdient. Wenn du dir mal anguckst, wie die Business-Konzepte, also ich habe mich mit dem Thema mal ein bisschen intensiver beschäftigt, weil es vielleicht ja auch eine Business-Idee sein könnte. Es ist halt, dass du für einen echt hohen Preis pro Stunde auf einer Artificial Welle surfst.
Ja,
also das ist das eine. Und wenn du dir mal mein Projekt oder unser Projekt und das, was dazugehört, anschaust, sind die Kids nicht automatisch die Target-Zielgruppe für so eine stehende Welle. Das heißt, wenn du mit den Kids mit einem Bus ans Meer fährst und das, was Fabi vorhin beschrieben hat, dass du so diesen Gruppengedanken, die Gruppenzusammengehörigkeit und die, ich sag mal so, dieses Ferienlager-Erlebnis damit rein projizierst, ist eher das, was den Kids was bringt, anstatt eine stehende Welle.
Ja.
Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ich habe es probiert, ich bin die O2 mal gefahren, ich war in Berlin mal im Wellenwerk, habe mir das mal angeguckt und habe die mal probiert zu surfen. Wie jedem Surfer es geht, ist das so, erstmal ist das so ein Gehirnding, ne?
Ja,
also da total, kommt einem das Wasser auf einmal entgegen. Also komplett die falsche Richtung. Ne? Das ist irgendwie so, hä? Das heißt, du fängst neu an zu surfen und ich bin da, ich weiß nicht, ob es verwöhnt ist, aber du, ganz ehrlich, ich setze mich morgens um 6 in den Bulli, zelebriere meine 1,5-2 Stunden Fahrt an die Nord- oder Ostsee und den ganzen Kram drumherum. Passt vielleicht auch so ein bisschen zu der Meerverrücktheit, die ich habe und dem, ich sag mal, eher intrinsischen Surfen, was viel auch mit kaltem Wasser zu tun hat und so all dem, was drumherum ist und die Community und man trifft sich am Strand von St. Peter und kennt sich mittlerweile dann auch. Das ist eher was für mich. Ich bin kein großer Fan davon und vor allen Dingen, weil die Einstiegshürde zu hoch ist, um Kids das zu ermöglichen. Mhm. Sorry, 59 Euro die Stunde ist nicht sehr inklusiv.
Ja.
Das wird eine weiße alte Männerveranstaltung, die dann auch noch sehr elitär wird.
Ja, absolut. Ne? Es gibt ja auch Beispiele wie zum Beispiel Wellenbezwingen in Köln, die in Langenfeld das machen mit den Kindern dann auch, dass die Kinder das for free machen. Aber irgendwann rutschen sie aus diesem Projekt raus und müssen es dann selber bezahlen. Ne? Und die gehen dann auch mit denen, auch machen ja auch Ausfahrten irgendwo hin. Von daher haben sie beides. Von daher ist es auch okay, denke ich. Aber da bin ich ganz bei dir. Und ich bin auch ganz, also da sind wir uns dann sehr nahe, wirklich. Fabi ist jetzt auch voll auf stehenden Wellen angekommen. Viel Flusswellen auch, also die man umsonst nehmen kann, wenn man es ein bisschen beherrscht. Aber halt auch die künstlichen. Und bei mir ist es auch so, ich habe es ausprobiert. Ich werde es auch immer mal wieder ausprobieren. Aber auch Surftown steht mal an, dass wir das mal einmal ausprobieren in München. Aber ich weiß ganz genau, dass es mich nicht so kicken wird. Und einfach nicht keineswegs ein Ersatz fürs Meer sein wird. Ne? Und es ist eine Rich Kid-Veranstaltung, absolut, das finde ich auch dabei. Also ja, da sind wir uns sehr nah.
Ich finde, man soll es gar nicht so, also vielleicht kam das jetzt ein bisschen zu schroff rüber. Ich würde es gar nicht so haten. Es hat allerdings nichts mit, mit dem Naturerlebnis, was ich mit Surfen verbinde, zu tun.
Ne? Genau, genauso sehe ich es auch, ja, absolut, ja. Ja, gut, super. Haben wir darüber auch noch gesprochen. Und dann eigentlich nur noch die Frage, wie kann man euch denn unterstützen? Wie kann man helfen? Wie kann man sich vielleicht sogar einbringen? Kann man irgendwie teilhaben am Projekt? Gerade so jemand wie Fabi, der so ein Enthusiast ist irgendwo in so einem Bereich, kann der irgendwie mitmachen oder sowas? Gibt es da Mittel und Wege?
Mitmachen ist natürlich immer so eine Schwierigkeit. Also na klar suchen wir immer mal wieder nach Partnern und auch zukünftigen Partnern. Wie gesagt, wir haben jetzt einmal diese Season durch. Wir haben einmal von der Pike auf ein Surfboard gebaut mit den Kids gemeinsam und sind dann gemeinsam surfen gegangen. Das war so die Idee dahinter. Und jetzt sollen wir gucken, ob und wie wir das skalieren können. Und das ist vielleicht der gute Punkt, jetzt da mal ein bisschen Werbung zu machen. Ich habe als nächstes vor, mit dem Social Surf Club zusammen Skateboards zu bauen. Und da ist vielleicht Fabi genau der Richtige, dass man sagt, okay, lass mal gucken, ob wir nicht irgendjemanden finden, der Bock hat, mit uns gemeinsam diese Skateboards zu bauen, um zu gucken, hey, pass auf, gibt's da noch eine Möglichkeit? Weil ganz ehrlich, so eine Achse kann ich nicht selber fräsen. Das kriege ich nicht hin. Ne? Also da wird wahrscheinlich viel Kaufteilanteil sein. Und wenn da ein Skateboard-Hersteller oder jemand aus der Industrie Bock hat, uns da zu unterstützen, super gerne. Und ansonsten, das Projekt selber glaube ich gar nicht, dass es so gut unterstützt werden kann, außer mit ein paar Followern auf Instagram. Das würde die Aufmerksamkeit erhöhen. Da hätte ich wirklich Bock drauf. Und dann auf der anderen Seite, ey, ganz ehrlich, unterstützt lieber den Social Surf Club als Verein. Mhm, die sind auf Spenden angewiesen. Nur mit der freiwilligen Arbeit und den Spenden können die für Kids auch in Zukunft diese Surfcamps zur Verfügung stellen und denen helfen, ihre Wunden zu heilen und Gesellschaft auf eine andere Art und Weise wahrzunehmen, wie sie es bis jetzt bekommen haben. Ne?
Ja, super cool. Dafür
kann ich nur Werbung machen.
Genau, perfekt. Und dazu kommen wir dann aller Voraussicht nach nächste Woche, wenn unser Termin mit Kim denn so zustande kommt, spätestens die übernächste. Und ja, Mensch, Robert, damit entlasse ich dich für heute, würde ich sagen. Vielen Sehr Dank, gut. War ein super geiles Projekt. Er macht weiter so, ist echt total einfach. Ja, ich sag immer, ich habe angefangen mit diesem Surf-Podcast vor, was weiß ich, 3,5 Jahren oder irgend sowas und hatte so irgendwie so 10 Themen, die ich dachte, darüber könnte man ja mal sprechen und dann schauen. Und dann bin ich eingetaucht in diesen Kosmos der Surfindustrie und der Surf, was weiß ich, ne, und wie viele geile Projekte es gibt, wie viele Leute, die echt tolle Ideen haben, was man in dem Umfeld machen kann, wie man alle möglichen Menschen, die irgendwelche Probleme haben, damit unterstützen kann. Ich werde in 2 Wochen wahrscheinlich auch mit Surfbewusstsein aus München sprechen, die Surfdepression, die Depressionen da damit entgegenwirken. Und ja, ist einfach nur herrlich. Und ja, danke an alle euch, die da sowas machen, inklusive dir, Robert. Ne?
Sehr, sehr gerne. Macht mir große Freude und erfüllt mich dann auch noch mit Stolz, dann auch das teilen zu dürfen und da dieses Feedback zu bekommen. Vielen Dank für die Möglichkeit, darüber zu sprechen.
Ja, super. Gerne. Dann bis irgendwann mal wieder vielleicht. Vielleicht kommen wir mal wieder auf dich zurück.
Sehr gut. We see us in Lineup.
Echt nicht so ein Ernst, ne? Vergiss jetzt die Verlinkung in den Shownotes zu unserer Umfrage. So kriegen wir nie einen Namen mehr. Meine Fresse, Idiot. Ja, finde ich jetzt auch nicht so toll. Aber na gut, kann ja noch nachgeholt werden. Hey, echt so ein Horst, Alter, ey. Ey, was meinst du, sollen wir nicht einfach auch mal abstimmen über einen Namen? Lass uns den Horst nennen. Wenn der über unseren Namen abstimmen lassen kann, dann können wir das doch auch. Ja, komm, gut. Mach einfach, was du willst. Aber tu mir einen Gefallen, nimm erstmal die Welle da. Ich glaube, du sitzt direkt am Peak, also hau rein. Ja, mache ich, okay. Und ich mache auch, was ich will auf dieser Welle. Und später, ich nenne ihn weiter Podcast Borke. yeah.
Was ein Vogel.